Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der additiven Fertigung. Egal, ob du neu mit 3D-Druck startest, erfahrener Anwender bist oder durchaus 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant bist. Denn hier geht es nicht nur darum, einen 3D-Drucker zu besitzen, sondern ihn wirtschaftlich im Unternehmen auch einzusetzen. Und ich bin Johannes Lutz und ich freue mich ganz besonders auf diese Podcast-Folge, denn sie ist eine Interview-Folge und sie trägt den Titel 0,1% Schwindung statt 2%, warum Hochleistungspolymere im 3D-Druck den Unterschied machen. Und wir sprechen heute sozusagen über die Zukunft von Materialien im industriellen 3D-Druck und warum viele Anwendungen nicht an der Maschine scheitern, sondern am falschen Werkstoff und warum genau dort oft sozusagen die größte Chance für Innovation steckt. Und wenn dich vor allem als Podcast-Hörerinnen und Hörer langlebige, robuste und wirklich funktionierende Kunststofflösungen interessieren, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben. Denn mein heutiger Gast bringt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung aus der Polymer- und Werkstoffwelt mit, sondern hat die Entwicklung begleitet und Lösungen geschaffen, lange bevor es überhaupt bestimmte Trends gab und diese Trends überhaupt sichtbar wurden. Und ich freue mich deshalb ganz besonders darauf, nicht nur über Materialien und industrielle Anwendungen zu sprechen, sondern auch so die Geschichte dahinter und die Denkweise, um besser zu verstehen, was dahinter steckt. Somit herzlich willkommen, Uwe Stenglin von Dipromat. Dipromat steht nämlich für Materials for Digital Production. Uwe, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Überblick, wer du bist. Ja, wofür steht Dipromat und wie würdest du eure Tätigkeit in wenigen und klaren Punkten so ein Stück weit zusammenfassen?
Okay, danke schön, Johannes. Ich freue mich, dass du mich zu diesem Forum eingeladen hast. Nicht nur, weil du ja auch ein Insider im 3D-Geschäft bist, sondern auch ein Spezialist in Kommunikation. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, die oft in der Industrie vernachlässigt wird. Mhm. Ganz kurz zu deiner ersten Frage. Ich bin gelernter Werkzeugmacher, studierter Maschinenbauer. Dann haben mich allerdings die letzten 5,5 Dekaden die Kunststoffindustrie eingeholt. Zuerst bei General Electric, da war ich dann 12 Jahre. Heute ist der Sabic auch schon wieder verkauft. Dann 30 Jahre im eigenen Unternehmen, kommen wir später noch drauf. Und dann eben das eigene Unternehmen war die PDS-Gruppe. Dann danach, nachdem ich 2016 die Gruppe verkauft habe, habe ich zuerst die Rothfeld Consulting, kleines Beratungsunternehmen, gegründet. Und aus Rothfeld Consulting ist eben dann die Dipromat entstanden. Eine kleine, aber extrem hoch ausgerüstete, technologieorientierte Gruppe. Kleine Gruppe, die sich auf natürlich den 3D-Markt fokussiert. Das Hauptziel ist eben Entwicklung von Hochleistungspolymeren und keine Commodities.
Jetzt, ich war bei euch ja auch selbst vor Ort, habe mir das angeguckt. Welche Kernfelder haben sich denn daraus ergeben? Weil du hast ja im Vorfeld schon einiges erlebt und jetzt die Dipromat gegründet damals.
Ein Fokus, gerade für den Beginn, nachdem wir mit einer Consulting-Firma angefangen haben, ist die Industrieberatung. Das heißt, nach so einem langen Leben, kann man ruhig sagen, oder langer Erfahrung über mehrere Dekaden, gibt es doch den einen oder anderen, meistens asiatischen Rohstoffhersteller, der in Europa vorhanden ist, aber der hier keine Technologie, keine Labors, keine Verfahrenstechnik hat. Das ist eigentlich das Beratungsfeld. Das hat ganz gut angeschlagen. Hier hat man viel Arbeit, aber die Möglichkeit, unheimlich viel zu lernen und Polymere in die Hand zu bekommen, die vielleicht erst in ein, zwei Jahren auf den Markt kommen. Der zweite Schwerpunkt ist eben die Entwicklung von ETPs. Aus dem Spritzgussbereich haben wir schon in meiner 30-jährigen PTS-Zeit gelernt, dass es Sinn macht, die Schwindung. Damals haben wir uns ziemlich stark auf die teilaromatischen Polyamide konzentriert. Ist richtig gut geworden, keine Frage. Und darauf aufgesetzt mit weiterer Verbesserung der Schwindung und natürlich auch der Optimierung, was die Verarbeitungstemperaturen angeht. Beim 3D-Druck hat man es ja nicht ganz so heiß. Das nächste Feld ist dann die thermoplastischen Elastomere. Das ist eigentlich unser längster Erfahrungsbereich. Da beschäftigen wir uns jetzt nicht unbedingt mit Commodities. Da gibt es genug, die das können, sondern wir haben sehr viele Bonding-Grades, die an Engineering Polymers haften. Und was ganz spannend ist, Dämpfungspolymere, die eine Energieaufnahme von 98% haben, zum Schutz von Mensch und Maschine. Dann zum Schluss noch zur Abrundung. An Fettestandbahnen sind strahlenvernetzbare Polymere. Das ist im 3D-Druck deswegen nicht so spannend, weil meistens die Stückzahl für die Technologie ist aufregend.
Und wenn wir jetzt so ein Stück weit auf die Dipromat schauen, wie hast du die Dipromat von der Positionierung so vorgesehen?
In zwei kurzen Statements: keine Standardprodukte. Das passt überhaupt nicht zu uns. Ja, keine Standardprodukte, sondern individuelle, problemorientierte Werkstofflösung.
Und wenn man das jetzt so weiterschaut noch, wenn du sagst, keine Standardlösungen, sondern problemorientierte Werkstofflösungen, dann musst du ja eine bestimmte Vision für das Thema 3D-Druck gehabt haben, oder?
Heute konzentrieren wir uns auf den 3D-Druck. Wir haben ja ein ziemlich breites Feld. Im 3D-Druck ist es ganz klar, aus die Bastelphase zu verlassen, ja, und industrielle Anwendungen eben zu kreieren und der Fokus eben auf Langlebigkeit, auf Haltbarkeit unter realistischen Einsatzbedingungen.
Und jetzt, wenn man nach dir googelt, dann sieht man natürlich auch die Rotfeld Consulting. Was ist denn die Stärke der Dipromat unterstützt mit der Rotfeld Consulting?
Rotfeld Consulting war ja die erste, sind ja nur ein paar Jahre dazwischen. Von dieser kleinen Gruppe hat sich schon von Beginn an, das ist meine technische Neugier und Fantasie, eben damit beschäftigt, eben neue industrielle Lösungen zu finden. Eben die jahrzehntelange Materialerfahrung mit gelungener Umsetzung auf die Bedürfnisse des 3D-Marktes anzupassen. Das ist ein Schwerpunkt. Natürlich mit dem tiefen Verständnis für Wechselwirkung zwischen Materialprozess und die Anwendung. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, immer mit Netzwerkpartner. Ja, das ist ganz wichtig. Diese Branche ist vielleicht mehr als andere Branchen abhängig von der Funktion von guten Netzwerken. Keiner kann es alleine. Ja? Wir brauchen die Rohstoffhersteller, die kümmern sich in der Regel nicht drum. Dann der Compounder, das sind wir. Dann brauchen wir die Maschinenhersteller, zu denen wir eine gute Kommunikation brauchen. Natürlich den Fertiger, den Dienstleister, der die Teile macht. Und nicht zuletzt der OEM, der eigentlich der wichtigste ist, weil der fädelt das Projekt ein, während im 3D-Druck immer alles anfängt mit dem Filament. Und wer sich auf diese Entscheidungsebene begibt, um mit uns zu kommunizieren, der ist willkommen, uns aktiv zu begleiten.
Ja. Ich habe das auch schon gemerkt, als ich da mit dir schon länger gesprochen hatte, was da für ein Wissen dahinter steckt, was da für ein Netzwerk dahinter steckt. Man darf wirklich sagen, dass du seit vielen Jahrzehnten schon in der Werkstoff- und Polymerentwicklung tätig bist. Du hast jetzt so ein bisschen von dir erzählt. Wie ist denn die Dipromat dann entstanden und welche Überlegungen haben denn dazu geführt, damit du die überhaupt gegründet hast? Weil du hast ja damals, wie du gesagt hast, dein Unternehmen verkauft.
Ja, ist richtig. Ein Unternehmen mit 110 Mitarbeitern und 10.000 Tonnen Output. Ja, habe ich gemacht und ist verkauft und dann aber eine neue Herausforderung gesucht. Natürlich nicht, um das Gleiche wiederzumachen, sondern in mehr innovationsgetriebenen Geschäftsfeldern. Und da passt natürlich der 3D-Druck dazu. Der ist extrem innovativ und eben die Entwicklung von Spezialpolymeren, das ist das, was mir eigentlich im Blut liegt, das eben in dieser Industrie umzusetzen. Durch den Verkauf eines größeren Unternehmens hatten wir halt wirklich den, nennen wir es mal, die Luxus-Situation, dass wir uns frei entscheiden konnten, in Technologie zu investieren und niemand fragen mussten. War besonders wertvoll in der Corona-Zeit, ja, wo es ja auch natürlich überall schlecht ging. Ja, und wir haben extrem viel, obwohl wir relativ klein sind, in die Digitalisierung und in Pokajoke-Techniken investiert. Pokajoke ist die Wissenschaft von der Fehlerverunmöglichung, nicht von der Fehlervermeidung. Und das bringt uns in die Lage, auch am Tag mal 10 Forschungsprojekte, 10 verschiedene Rezepturen auf einer Maschine zu fahren.
Okay, das ist wirklich stark. Wenn wir ganz kurz so zeitlich zurückgehen, wann war denn das ungefähr? War das 2016, 17, als du dein Unternehmen verkauft hast?
2016. Okay. Genau, vor 10 Jahren, ne?
Ja. Okay, da hattest du auch schon, sagen wir mal so, die die richtige Entscheidung, in welche Richtung es geht? Oder in welche Richtung wolltest du denn dann damals gehen?
Gut, die Entscheidung war eigentlich wirklich auf die Entwicklung und Innovation, nicht auf Massenproduktion. Das ist, glaube ich, klar, um meine Erfahrung eben weiter zu verwerten.
Und wie bist du dann auf das Thema 3D-Druck gekommen? Ne? Weil das ist ja eine Marktlücke, die du gerade dort auch sehr stark bedienst mit Dipromat.
Ja, die 3D-Technik wächst, die 3D-Industrie wächst technologisch, ne? Vor allem im industriellen Bereich. Ich muss dazu sagen, dass der private Bereich, der ist wertvoll, der ist wunderbar, mit PLA, mit PETG zu spielen, um Verständnis für Polymere zu bekommen, da ist gar nichts gegen einzuwenden. Aber die Industrie wächst technologisch, da beginnt das immer mit der Anforderung an das Teil, dann kommt das Datenblatt, dann kommt die Anwendung. Also die Industrie wächst technologisch, aber die Materialkompetenz bleibt zurück und da öffnet sich eine Tür. Ja. Mhm. Und jetzt kommt's, die Tür öffnet sich nicht für die Großen, weil für die Großen die Geschichte häufig am Ende ist, wenn der Manager ums Eck kommt, der fragt, how much is the potential? Und es ist halt nun mal im 3D-Geschäft meistens für die Großen nicht interessant. Bei uns ist die kleine Menge nicht die Störgröße, sondern das strategische Ziel.
Das hat man ja in der Vergangenheit auch ganz stark gesehen, dass größere Anbieter in dem Bereich sich vom Markt abgewendet haben. Ja,
viele.
Wenn man jetzt mal so schaut in die Vergangenheit, als du mit Dipromat gestartet warst, was war denn damals dein Ziel, wo du hin wolltest?
Das erworbene Know-how in Produktentwicklung und Polymerdesign in den 3D-Druck zu übertragen. Mhm. Das war ein Punkt. Und vor allem die industrielle Zusammenarbeit beginnen mit den OEMs. Gelingt nicht immer. Oft geht es über den Verarbeiter oder über den Teileproduzenten. Dann die Kombination von Dekadenerfahrung mit der Flexibilität eines spezialisierten kleinen Teams. Das ist genau das, was der Markt braucht. Ja, bei den Großen bekommt immer gleich die Frage, wie viel Tonnen kaufst du, wie viel Paletten kaufst du. Im Additivbereich ist das grausam, ne? Wenn man mal 0,1, 0,2% braucht. Bei uns ist es eben anders. Ergebnis war eben die Schaffung eines hochspezialisierten Anbieters für komplexe Materiallösungen. Und jetzt, wie ist unsere Arbeitsweise? Wir haben fangen wir nochmal anders an, im klassischen Filamentbereich druckt man das, was man hat und was geht, was schöne Teile macht. Ja, wir haben, nachdem wir immer mit der Anforderung vom Datenblatt ausgehend oder von der Anforderung vom Teil, haben eine andere Vorgehensweise und denken immer daran, weil wir daherkommen, dass das die Anwendung vom Spritzguss kommen kann, zum Beispiel bei Corona, wenn die Stückzahlen nicht mehr da sind, oder dass sie eben vom 3D-Druck wieder zum Spritzguss zurückgehen, wenn nach Corona die Produktion wieder anläuft. Das waren zwei Beispiele, die wirklich auch passiert sind. Das heißt, wir können vom 3D-Druck zum Spritzguss und umgekehrt mit Materialkomponenten, die nicht immer ganz identisch sind. Vielleicht der MFI ist beim Spritzguss meistens ein bisschen leichter fließend, im Druck kann immer anders sein, aber die Polymere sind vorhanden. Das ist eine riesige Familie. Wir haben ungefähr 1000 Rezepturen, die zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich unser Beratungsfeld.
Ja, wo die meisten vielleicht noch an ihrem Drucker rumschrauben, bist du derjenige, der eher an der Rezeptur rumschraubt, weil er sagt, ich möchte gar nicht jetzt großartig die Technik verändern, um ein Material zu drucken, was vielleicht von Grund auf nicht das Beste ist und wo immer eine Eigenschaft am Ende des Tages fehlt. Aber wenn wir uns so diesen aktuellen Markt mit den 3D-Druckmaterialien mal anschauen, welche grundlegenden Probleme beobachtest du denn und welche konkreten Herausforderungen haben denn die Kunden typischerweise jetzt bei euch?
Häufig ist die Ausgangssituation folgende. Der Kunde geht aus von PLA, von PETG. Warum? Man macht schöne Teile. Stimmt, ja. Ab und zu kommen noch ABS dazu, dann sind wir schon bei PLA und PETG ist die Temperaturlebensgrenze zwischen 60 und 70 Grad. Welche Automobil- oder Elektroanwendung ist mit so einer Temperaturgrenze zufrieden? Keine. Dann kommt ABS und ASA, da sind wir schon ungefähr bei 100 Grad oder nahezu an 100 Grad. Das sind auch schon technische Werkstoffe, die, und jetzt wird es spannend, ABS und ASA gelten im Spritzguss als Präzisionswerkstoffe, nicht im 3D-Druck. Nicht im 3D-Druck. Weil dort eine Schwindung von 0,5% ist die untere, ne? 0,7, 0,8. ASA ist vielleicht 0,1% besser als ABS. Das ist im 3D-Druck möglich für kleine Teile, aber Wir kommen später noch an die großen Brocken, 12 Meter lang, ja, am Stück. Das ist natürlich mit solchen Werkstoffen überhaupt nicht zu machen. Ja, das heißt, das Standardprodukt im Spritzguss ist was vollkommen anderes wie im 3D-Druck. Dann sind wir häufig mit der Annahme konfrontiert, das wird schon funktionieren, das haben wir immer schon gemacht. Ne? Das gerade im 3D-Druck ist das ganz häufig. Und da muss ich etwas provokant sagen, manche glauben auch, das wäre Erfahrung, was sie schon immer falsch gemacht haben. Ne? Mit dem Thema ist auch wirklich eine ganz ordentliche Ignoranz manchmal vorhanden. Das ist natürlich schmerzhaft für den Anwender auch, weil es eben am Ende nicht geht, weil außer Schönheit gibt es ja noch andere Eigenschaften.
Und also ich kenne dieses Gefühl sehr gut, wenn diese Ignoranz da ist und das Ego ganz groß, weil man sagt, ich nehme jetzt ein PLA und ein PETG, weil man sich halt damit auskennt. Aber man glaubt immer, dass die Materialien so festgeschrieben sind und dass man das nicht ändern kann und man kann nur seine Maschineneinstellungen sozusagen ändern. Aber hier hast du absolut bewiesen, dass man was besser machen kann. Wenn wir jetzt aber auf so diese typischen technischen Probleme gehen, welche begegnen dir denn da immer wieder?
Immer wiederkehrend Verzug durch unkontrollierte Schwindung. Das ist eigentlich schon ein Thema. Na, darum fokussieren sich ja die Kollegen alle immer auf die einfach zu verarbeitenden Stoffe und nicht auf die Performance. Mechanische Versagen, Bruch- und Rissbildung. Ein Klassiker ist zum Beispiel, dass ganz viele Drucker dann amorphe Werkstoffe wie ABS oder ASA, die ja in Ordnung sind von den Eigenschaften, zum Beispiel für dynamische Belastung verwenden. Ja. Obwohl eigentlich seit Jahrzehnten bekannt ist, ein amorpher Werkstoff ist dynamisch einfach schlecht. Ja, das sind die talkristallinen Werkstoffe, Klassiker sind Polyamid, Polypropylen, Polyolefine, PBT, was es da so alles gibt. Natürlich im Wäldchen besser. Da wird dann ein Propeller für eine Drohne gedruckt und man wundert sich, dass die nach Kürze auseinanderfliegt, obwohl sie eigentlich nach Datenblatt ganz guten Eigenschaften hätte. Der zweite ganz wichtige Punkt ist natürlich die unzureichende Temperaturbeständigkeit. Ja, PLA und PETG enden halt bei 70 Grad ist Ende, ne, bei beiden Werkstoffen. Mangelnde chemische Resistenz kommt dazu. Ne?
Ja. Das sind alles riesengroße Probleme. Wenn man nur eines davon nur hätte, wäre es ja schon mal gut, ne? Anstatt alle, ich sage jetzt mal vier oder fünf, die du aufgezählt hast. Welche strukturellen Probleme bringt das denn Ganze noch mit sich?
Das Hauptproblem ist eigentlich, dass sich der Markt im 3D-Druck auf die Maschine konzentriert und nicht auf den Werkstoff. Das heißt, man fokussiert die Geometrie, die Form, aber nicht die Performance. Oder die Gesamtperformance besteht ja aus Geometrie, das heißt schön drucken, ja, verzugsfreie Teile, aber die müssen ja auch was aushalten. Eine Temperatur, eine Chemikaliebeständigkeit, eine Sonne. Und das wird sehr, sehr vernachlässigt. Und häufig treffen wir halt auch auf die Ignoranz, die wir gerade schon angesprochen haben, dass man einfach beratungsresistent ist. Und wir müssen ja sehen, wenn wir uns den Markt so angucken, dass wir ja doch mitten in der Konsolidierungsphase sind und die meisten sind die, die sich eigentlich immer gesträubt haben, in die Kommunikation zu gehen und auch über Eigenschaften zu sprechen und nicht nur über Form.
Und jetzt fehlen ja sozusagen Eigenschaften und wir haben jetzt ja, wenn man das so sagen kann, ein schönes Bauteil, aber ohne brauchbare Performance. Ich kenne das ganz oft, das Bauteil sieht super aus. Die haben das ganz toll gedruckt, die haben da lange an dem Drucker rumgemacht und danach ist doch gebrochen oder hat sich doch extrem verzogen oder es ist total durchgebogen, durchgewölbt. Tausend Dinge und dann sagt man 3D-Druck, das passt nicht, das klappt nicht. Wir machen wieder was anderes. Dabei lag es an was ganz anderem, ne?
Die Bauteile scheitern oft an wichtigen Details und das sind auch so die Sprache, die man eben gerade im Filamentdruck häufig findet, ist eine ganz andere. Da spricht man von stark und schön, ja. Und in der Polymertechnik geht es halt um HDT, um Impact, um Zugfestigkeit, um Dämpfung. Das ist auch ein spannendes Thema. Diese Begriffe sind dort eigentlich gar nicht bekannt. Ja, man orientiert sich an zwei, drei Fakten, die an die Filamenthersteller anbieten, sonst nichts. Nun, anstatt sich mit Polymerspezialisten, da gibt es ja doch einige am Markt, wir sind einer davon, welche auch in kleinen Mengen, ganz wichtig, überhaupt interessiert sind. Ne? Das ist dann halt meistens nicht der Fall und man geht wieder auf die Standardpolymere zurück. Und aus dieser Vorgehensweise dass man eben nicht mit den Fachleuten spricht, entstehen dann so schräge Compounds wie zum Beispiel Polypropylen-Carbonfaser. Carbonfaser wissen wir alle teuer, gibt es Recyclingfasern etwas günstiger, aber immer noch teuer. Ja, und Polypropylen, was sich ja so schwer bis nicht drucken lässt, wegen der Schwindung bis zu 2%, Polyethylen noch ein bisschen mehr. Wenn man dann Carbonfasern reinpackt, hat man schöne Teile, einen unakzeptierbaren Preis, spröde Bauteile, die nicht einzufärben sind. Was hat man gekonnt? Man hat ein teures Produkt, was außer Schwarz zum Beispiel in keiner anderen Farbe machbar ist. Es gibt natürlich Felder, wo das einen Sinn macht, wenn es um ESD geht, um statische Ableitung und solche Geschichten. Das ist ganz klassisch, dass man dann zu Werkstoffen geht. Und das sind auch viele Werkstoffe, auch wenn man amorphe Werkstoffe mit Carbonfasern versieht, kann Sinn machen, ist auch schön zu drucken. Ja, Verzug geht auch runter. Und warum geht der Verzug runter? Weil Carbon eine negative Schwindung hat. Das heißt, die Fasern werden bei Wärme nicht länger, sondern kürzer und dicker. Okay, genau. Das ist so ein Beispiel. Dann gibt es noch ein anderes, wirklich sehr gutes Beispiel. Das ist ein Boot, ein gedrucktes Boot. Da gibt es irgendwo an der Nordsee, in Holland wahrscheinlich, gibt es einen, der druckt aus Joghurtbecher Abfällen Boote. Klingt erst einmal ökologisch. Dass man, wenn man so die Berichte sieht, was im Weltmeer und alles schwimmt, dann nimmt man Joghurtbecher, malt ihn und druckt ein Boot. Ja, das ist der erste schnelle Blick. Der etwas längere Blick ist, was ist bei tiefen Temperaturen? Polypropylen wird spröde bei 0 Grad plus minus 10 Grad. Wie ist die Stabilisierung? Ja, Joghurtbecher hat normalerweise minimale Stabilisierung, weil alles Food sein muss. Wie ist die UV-Beständigkeit? Wie ist die Spannungsbeständigkeit? Wie ist die Druckfähigkeit? Und das ist dann teilweise etwas zu kurz gesprungen. Alterungsverhalten. Ein Boot ist ein Lifepart. Da sitzt jemand drin. Das sind Arbeitsboote, die teilweise 12 Meter lang sind. Und wenn das Boot bricht, weil das schlechte Werkstoff verwendet worden ist, aber auf das Thema kommen wir später nochmal, je größer die Teile, desto höher die Anforderung. Aber es ist ein schönes Beispiel. Aus Abfall sollte man keine hochwertigen Produkte machen.
Ja. Ich sag mal, meistens kriegt man es erst im Nachhinein, weil man am Anfang einen guten Gedanke hat. Man nimmt irgendeinen Kunststoff, mixt es zusammen, macht sich was draus. Man versteht die Anforderungen nicht. Und was passiert? Was passiert meistens danach? Ich glaube, du kannst das ganz gut beantworten.
Ja. Ne? Also es gelingt nicht immer. Manchmal kommt es in der zweiten oder dritten Schleife, wenn der Schmerz zu groß ist, dass man dann auch bei uns landet. Ne? Das ist dann schon ein Türöffner von uns. Aber häufig geht eben der Kunde erst einmal in den Schmerz, ja, und hat Teile, die versagen und kommt im zweiten oder dritten Anlauf dann zum Spezialisten.
Ja. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, wir haben vorhin das Ego kurz angesprochen und die Möglichkeit, dass man sich gar nicht überhaupt beraten lässt in seinem Bereich, dass man es vielleicht auch gar nicht erkennt. Aber wenn wir da mal noch kurz drüber sprechen, woran erkennt denn überhaupt ein Unternehmen, dass es aktuell das falsche Material, den falschen Werkstoff einsetzt und absolut Potenzial für eine bessere Lösung liegen lässt?
Gut, das fängt immer mit dem Gleichen an. Die Bauteile verziehen sich. Ja, und gehen wir nochmal so, je größer die Teile werden, können wir ruhig mal ins Detail gehen. So ein Boot kann 12 Meter, das ist Standard. 12 Meter, 800 Kilo und mehr, ein Stück am Stück. 12 Meter, 1% sind 12 Zentimeter. Ja, jetzt schwindet Polyolefin aber 2% ohne Verstärkung. Wo sollen die 24 Zentimeter hin? Ja, das heißt, es kann gar nicht gehen. Auch wenn der Anfangdruck vielleicht funktioniert, irgendwann knallt es und das Teil steht eben nicht mehr auf der Aufspannplatte. Ne? Dann strukturelle Schwäche bei der Belastung, dynamisch, nicht dynamisch, UV-Alterung, Bewitterung, Chemie, dass die Bauteile unter Temperatur und Umweltbelastungen scheitern, fehlende Reproduzierbarkeit. Ja, es spricht übrigens auch gegen Recyclingwerkstoffe, das ist ja auch immer so ein Hype. Und ich bin der Meinung, wenn es passt, also wenn so ein Großteil kaputt ist, nehmen wir ein Boot oder ein autonomes Teil, Fahrsystem für die Landwirtschaft, dann kann das ja auch mal Schrott sein, ne? Dann kann man das malen und wiederfarben. Das ist gut. Aber bitte für eine andere Anwendung. Es ist alles technisch erforscht und bekannt. Wenn ich dann so ein Produkt mit Glasfasern male, wird es zäher und eben weniger Steifigkeit und weniger E-Modul, weil die Fasern halt kürzer werden. Und ja, und jetzt kommt eine ganz große Unsicherheit, wenn der Kunde sich überlegt, welches Verfahren soll ich wählen? Dann kommt natürlich das preisgünstige, das Filament. Das ist keine Frage. Von der Maschine, vom Polymer natürlich nicht, weil die Filamentspule hat ja seinen Preis. Dann ist die Frage mit Pelletsdrucker, gibt es eine riesen Bandbreite. Dann gibt es die Robotergeführten, wo einfach an einen Roboter, an einen vielachsigen Roboter, einen Extruder rangeschraubt. Dann gibt es die Portaldrucker. Ja, und sich da zu entscheiden, ist schon schwierig. Dann kommen noch die Portaldrucker mit variabler Düse zu, wie es Kubik heute Hermann Additive hat. Das ist schon nicht ganz einfach, sich dafür zu entscheiden, aber es ist zwischenzeitlich eine ganz große Auswahl da und wir sind ja doch in der Mitte der Konsolidierungsphase, das heißt von den vielen, die wir noch vor 2 Jahren auf der Formnext gesehen haben, sind viele nicht mehr da, auch ja. Unsere Kontaktperson. Na, ich habe dann auf dem Stand von einer befreundeten Firma, es war damals Kubik, da habe ich mal ein Speed-Dating gemacht für Anwender und da waren dann 10 habe ich eingeladen, 11 sind gekommen, das war das Interesse, war da, 2 Jahre später war die Hälfte weg, ne? Aha. In dieser Phase sind wir, aber die Konsolidierung ist abgesprochen. Ne? Ja. Immer wieder, das Material wird vernachlässigt, obwohl das Material der zentrale Faktor ist. Der Kunde will ja kein schönes Teil, das Teil soll eine Funktion haben. Ja, und das wird ganz häufig verdreckt.
Ja, ich sage mal so, gehen wir auf die nächste Frage über. Gibt es denn so typische Situationen oder Entscheidungen im Markt, bei denen du aus technischer Sicht absolut den Kopf schüttelst? Du hast jetzt ein paar Dinge schon angesprochen, aber da müssen ja die Haare zu Berge stehen, wenn du manche Dinge im Markt siehst und dir denkst, also das hätte man deutlich anders machen können oder was springt dir da so in den Kopf, ne?
Ja, es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, dass man dadurch, dass man sich auf die Werkstoffe konzentriert, die man gut drucken lässt, dass man zum Beispiel ein PLA für eine technische Anwendung einsetzen möchte. Kleines Beispiel aus unserer Entstehungsgeschichte, wie wir unser Labor aufgebaut haben und entschieden haben, dass wir auch einen kleinen Drucker haben wollen, der Filament und Granulat verarbeiten kann. Dann hat unser Labormitarbeiter gesagt, wunderbar, dann kann ich ja unsere Ersatzteile selber drucken, ne? Und wenn man es damals halt, ist ja ein paar Jahre her, noch nicht anders hatte, ich habe noch eine PLA-Spule zu Hause. Schöne Teile, Anflanschstutzen für eine Absaugung und was immer, hat wunderbar funktioniert, aber nur ein Jahr. Und das unter Laborbedingungen bei 23 Grad plus minus 1 und kontrollieren muss deutlich. Die Teile sind gerissen. Ja, die sind gerissen. Nach einem Jahr sind die Teile gerissen mit minimaler Spannung. Ne? Also das ist so ein Klassiker, den wir selbst erwähnt haben. In der Zwischenzeit drucken wir wirklich unsere Ersatzteile alle selber. Das sind dann eben verzugsfreie Präzisionspolyamide oder High-Performance-Olefine. Das ist was ganz anderes, da kommen wir aber noch drauf. Und dann kommt noch dazu, gerade mit PLA, Hauptvorteil schön druckbar, aber es ist ein biobasierter Werkstoff, der wenn man lang genug Zeit hat und genug Temperatur hat, ist er auch kompostierbar. Kompostierbar und Industrieanwendung hat wohl irgendwo nicht große Schnittmenge, ne? Das ist, wenn ich das so sagen darf. Ne?
Da kann man die Nachhaltigkeit ganz oben hinstellen, aber das ist absolut nicht nachhaltig, ein Bauteil zu drucken, was es dann nach 10 Jahren nicht mehr gibt, nur weil man es am Anfang gut gemeint hat, ne?
Ja, das habe ich auch in meinem Aufsatz in der Homepage unter Know-how beschrieben, genau das, was du gerade erklärt hast, dass das eben keinen Sinn hat, dann ist ein eigentlich nachhaltiger Werkstoff eben nicht mehr nachhaltig, wenn ich das Teil immer wieder drucken muss, weil es einfach kaputt geht. Was mich überrascht hat, bei Temperatur, das ist ja bekannt, ne? Dass das irgendwo bei 55 bis 60 Grad Ende ist, aber dass es auch im Labor mit 23 Grad plus minus 1 Grad und kontrollierter Raumfeuchtigkeit nach einem Jahr kaputt ist, das hat uns schon etwas überrascht. Ne?
Und wenn man da noch ganz kurz drauf eingeht, das ist ja jetzt nicht so, dass das Bauteil komplett falsch konstruiert worden ist, sondern das ist von dem Labormitarbeiter, der weiß, wie er konstruiert. Das liegt jetzt nicht daran, dass er großartig, ich sag mal, 90 Grad Schrägen reingemacht hat, sondern es ist wirklich ein Materialversagen in ganz vielen Fällen, wo man danach sagt, 3D-Druck funktioniert nicht. Dabei hat man auch versucht, wenn man es jetzt auf Maschinenbau überträgt, vielleicht das Bauteil aus Holz zu machen. Und das Holz war im völlig falschen Einsatz. Und dann sagt man, ja gut, das funktioniert bei uns nicht. Also es ist, wenn die selber wissen würden, was sie doch da eigentlich von Quatsch machen, dann würden die das, glaube ich, lassen, an vielerlei Hinsicht.
Ja. Das Verrückte ist eigentlich, dass im Spritzgussbereich oder überhaupt im industriellen Bereich, mach mal eine Motorhaube auf von einem PKW, ne? Und da findet man Polyamid und Polypropylen, ne? Das sind jetzt beide Werkstoffe, die beide schwer zu drucken sind wegen der Schwindung. Das sind ja Standardwerkstoffe. Aber da geht von den Standardwerkstoffen nichts. Überhaupt nichts, weil die Temperaturbeständigkeit einfach zu wenig ist. Und das ist eben durch die HPOs, durch die High-Performance-Olefine, die bei uns Tiproblend heißen, eben gelöst. Dann kommen eben die Verstärkungen dazu, die oft wenig Eigenschaftszuwachs bringen, was die meisten auch nicht realisieren. Wenn man ABS, ASA, Polycarbonat, ich habe 12 Jahre Polycarbonat verkauft und in der Anwendungstechnik betreut, dann kann man schon was erreichen. Die Teile werden ein bisschen steifer, nicht so steif wie bei teilkristallinen Werkstoffen, aber man gewinnt in der Wärmeformbeständigkeit maximum 10 Grad, weil sie am Auf sind. Weil wenn die Glasübergangstemperatur zu Ende ist, nützt die Faser wenig bis nichts. Ja? Bei teilkristallinen Werkstoffen, Polypropylen und Polyamid, kriegen sie 100 Grad circa. Schauen Sie mal, Polypropylen, da liegt man und Polyolefine liegt man oft unter 100. Bei Polyamid liegt man dann auch so 100 plus minus. Und mit Glasfaser landet man bei Polyamid größer zu 100, wenn man die richtigen raussucht, auch bei druckfähigen Werkstoffen. Und bei High-Performance-Olefin fast bei 160. Ja, weil man bei teilkristallinen Werkstoffen durch die Zuführung von Fasern, wenn man dann noch die richtigen sich raussucht, einfachen Performance-Zuwachs und man landet eigentlich mit einigermaßen günstigen Ausgangsrohstoffen, natürlich plus viel Technologie, dann in der Temperaturbereich der automobilen Elektrotechnik zufriedenstellt. Und halt die last not least noch mal den Satz, das haben wir immer schon gemacht, so gemacht, ne? Das haben wir eigentlich schon besprochen. Den erfährt man halt immer wieder, ne? Und das ist nicht Erfahrung, sondern das ist einfach Unwissenheit.
Ja. Ich finde es immer ganz toll, wenn immer der Satz kommt, das haben wir schon immer so gemacht, dann fängt eigentlich, wenn man das so sagen kann, unser beider Job erst so richtig an, zu überzeugen. Alles, was davor war, ist, da freut man sich, dass man überhaupt an den Punkt gekommen ist, dass Widerstand da ist, den man dann auflösen kann. Welche Rolle spielt denn der Preis dabei?
Ja, der Preis ist für die Einkäufer dieser Welt ja immer das Wichtigste. Ne? Das ist immer so. Das ist auch im 3D-Druck so, aber man muss das relativieren. Ne? Je größer die Teile sind, das ist das Spannende, ich mache es ja jetzt eine Weile, ja, umso höher werden die Anforderungen an das Polymer. Denken Sie an die 12 Meter lange Boote und ich glaube, es ist bekannt, dass in Abu Dhabi steht ein Drucker, der 36 Meter lang. 36 Meter. Ne? Bleiben wir bei den 12, das ist uns groß genug. Ja, da hat man einfach dann höhere Anforderungen an die Performance, vor allem an die Schwindung. Ne? Also was auf einen kleinen Drucker geht, geht auf einen Großraum Portal- oder robotergeführten Drucker nicht. Es kommt natürlich dazu, dass diese Drucker vollkommen unmöglich eine Bauraumbeheizung haben können. Auch Bauplatte macht bei so Monsteranlagen, das ist im Prinzip sind Kegelbahnen mit links und rechts einem Roboter, der einen Extruder durch die Gegend schickt. Da ist eine Bauraumheizung nicht möglich, ja. Da muss die Technologie so einfach sein, dass man mit wenig oder kein Vordrucken auf die Maschine geht und dann mit minimaler Schwindung mit seine großen Teile druckt. Das ist wirklich, das Gegenteil ist im mittleren und kleineren Bereich, dass man dann versucht, die Bauraumtemperatur hochzuziehen. Ja, und dann hat man irgendwann einen Pizzaofen, ne, wo man nur noch Energie vernichtet und sehr, sehr viel technischen Aufwand betreibt, um dann einen Standardwerkstoff zu bekommen, den er übrigens in kleinen Mengen sowieso nicht günstiger bekommt, weil dann die ganzen Distributor dieser Welt dort ihre Margen mitmachen. Ne? Ja. Also einfacher Druckeraufbau und dann ein bisschen mehr Technologie im Rohstoff macht Sinn.
Ich habe das auch wahrgenommen aus der Beratung bei vielen 3D-Druckdienstleistern, die wir haben. Die trauen sich ganz oft an das große Teile drucken gar nicht ran, weil sie sagen, ich habe danach immer einen Verzug. Es kann sein, dass mein Bauteil sich von der Bauplattform bewegt, dass es danach nicht passt. Und ganz viele weitere Probleme. Und die haben immer dieses Problem gelöst, indem sie sagten, ich muss den Drucker zu einem richtig guten Pizzaofen machen. Dann wird es irgendwie noch klappen. Aber sehr wenige sind an dem Punkt, dass sie sagen, ich muss ein besseres Material nehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute heutzutage gar nicht wirklich im Blick haben, dass mit der bestehenden Technologie, die man hat, gut drucken kann, wenn man an der Schraube des Materials richtig rumdreht und nicht falsch rum, nicht das Günstigste, sondern eines, damit der Kunde für seine Anwendung auch zufrieden ist, wenn man das so sieht. Ne?
Darfst du mit zwei Beispielen in den Mauern, Johannes? So, ich habe Ende letzten Jahres im Dezember ist bei einem großen geschätzten Hersteller, der irgendwie so 1-2 Meter große Teile drucken wollte, ein asiatischer robotergeführter Drucker angeliefert worden. Der läuft heute nicht, ne? Weil der Hersteller des Druckers gesagt hat, Material interessiert mich nicht, wendest dich an die Lieferanten, ne? Der steht heute noch drin. Ne? Auch wenn er billig war, weil er wahrscheinlich aus China kam. Ja, der Drucker steht heute noch rum. Wenn es jetzt um andere Partner geht, wie es zum Beispiel, oder möchte ich mich auch ausdrücklich an der Stelle mal bedanken, bei Seed und Dutch Boat, das ist ja irgendwie eine Gruppe, Dutch Boat ist aus Seed entstanden, da gibt es eine technische Kommunikation, da gibt es einen Ingenieur, der sich mit Polymertechnik beschäftigt, mit Alterung, mit allem drum und dran, wir kommunizieren dreimal die Woche, manchmal lang. Ne? Und das Gleiche ist auch mit früher Kubik, heute Dennis Herrmann mit seiner nachfolgenden Firma, da gibt es eine gute Kommunikation. Und last not least im Filamentbereich, da ist es wirklich fast am schwersten gewesen, weil dort diese Konzentration auf die Commodities so stark ist. Aber es gibt zum Beispiel auch einer, das ist ein bisschen, ja, ungefähr so alt wie wir, die Frau Grauz in Löhne, ne, ein wirklich zwischenzeitlich ein guter Freund, mit dem wir 3 bis 5 Mal die Woche telefonieren, gemeinsame Projekte identifizieren. Der ist heute der Spezialist für technische Filamente. Ja, und da kommt auch was rum. Und das ist wirklich wichtig. Das sind aber alles Firmen, die sich auf die Kommunikationsebene, die wir gerade schon besprochen haben, begeben. Ja. Noch ein Punkt. Wer glaubt, dass er gegen die Containerware aus China, ja, mit PLA und PETG konkurrieren kann, der hat sich wirklich getäuscht. Ja. Weil heute schon Spulen auf dem Markt sind, da kostet die Spule als Filament weniger, wie wenn sie in Europa am PLA kaufen.
Ja.
Das geht dann über Schmerz, diese Erfahrung, wenn man das nicht vorher einsieht. Und das, was wir betreiben mit unseren Partnern, das ist immer mühsam, das ist immer technisch aufregend und spannend. Aber wenn es gemacht ist, ist es eine Win-Win-Situation für alle. Ja. Und damit sind wir wieder beim Netzwerk, ne?
Ja, ja. Das habe ich auch gemerkt, dass die meisten sagen, wir machen nur den Drucker und die Software lassen wir woanders machen und Material muss sich die Person selber drum kümmern. Aber wie will man denn dann ein besseres Ergebnis erzeugen? Wie soll denn die Person am Ende des Tages die Anwendungen umsetzen, wenn sie 3 unterschiedliche Komponenten hat und die selber zusammensuchen muss? Also jeder Hersteller von Druckern im FDM-Bereich, der seine Kunden glücklich machen will, abseits von der ganzen Technik sollte sich wirklich auch die Materialien von euch anschauen und ja, denen, ich sag mal so, den Stress nehmen, wenn man das so sieht.
Ja,
doch zu drucken. Ja. Lass uns mal das nochmal ein bisschen greifbarer machen. Und zwar, welche konkreten Anwendungen zeigen denn, dass besonders so das richtige Material im 3D-Druck das Wichtigste ist?
Ja. Lass uns mal mit den spektakulärsten Dingen anfangen. Das sind halt nun mal die Boote, ne? Die großen Arbeitsboote. Das ist jetzt eine Entwicklung, die haben wir vor über 2 Jahren mit der Seed begonnen. Haben auch eine exklusive Vereinbarung, die dann diesen Markt betreuen. Da ist es wirklich auch der Fall gewesen, dass am Anfang immer billigere Werkstoffe auch von uns, ne? Weil wir gedacht haben, das ist groß, das ist, soll nicht so teuer sein, dann mit Talgum oder sonst was, ne, und den Werkstoff billiger gemacht, und wir sind wie die anderen auch da gescheitert an der Maßhaltigkeit. Da ist schon 0,1%, wir waren schon bei 0,4, ne? Und das ist also wirklich wichtig und daraufhin ist jetzt noch, wir sind da immer sehr, sehr auf der Suche nach einer kontinuierlichen Verbesserung. Wir haben jetzt gerade in der Homepage und der Know-how ist jetzt was zu finden, dass wir polyolefinische High-Performance-Olefine entwickelt haben, die schwinden null. Also minus 0,1 bis plus 0,1. Also das ist null. Ne, bei Glasfaser ist es null. Bei unverstärktem Erinnerung 2% ist die Schwindung, bei Polypropylen typischerweise. Wir sind jetzt bei 0,1 bis 0,2 unverstärkt. Ja, das ist nix. Ja, da gibt's keine Spannung auf der Bauplatte. Ja, und auch mit Glasfaserverstärkung steht im Mittel null. Ne? Das ist spannend. Hat uns auch überrascht, weil wir gedacht haben, das kannst du nicht spritzgießen, wenn es null Schwindung ist. Aber die Schwindung stellt sich ja erst richtig ein, wenn die Kristallisation nach einem Tag abgeschlossen ist. Also da geht's immer weiter. Und das bringt uns natürlich voran, vor allem, weil diese Produktfamilie auch patentiert ist. Ne? Ja. Also bei der Bootshülle geht es um die Beständigkeit gegen Wasser, gegen UV, gegen Schlag. Wir haben schon besprochen, 30 Grad minus, haben wir noch 16 Charbi Impact gekerbt. Polypropylen Homo hat typischerweise 10 bei Raumtemperatur. Ne? Wir sind bei minus 30 noch besser. Na, dann bei Wasser, das darf man nicht vernachlässigen, vor allem bei Salzwasser, wenn die Coupling Agents nicht passen, ne? Dann kriegt das Wasser entlang der Faser rein. Verschweißbarkeit, ne? Das ist auch spannend bei diesen großen Teilen. Die sind, haben doch eine robuste Oberfläche. Ich muss dazu sagen, man muss dann auch von der Oberfläche erst einmal überlegen, ist die Anwendung geeignet, dass ich habe es mal Kurthosenoberfläche genannt, wo man die ganzen Layer eben sieht. Ist das in Ordnung? Es ist in Ordnung für ein Boot, es ist in Ordnung für die Landwirtschaft, es ist in Ordnung für die Bauindustrie. Ja, das ist in Ordnung, aber natürlich nicht für ein Präzisionsteil in der Feinwerktechnik. Da muss man von der Angehensweise bis reingehen. Und dann das ist ja doch alles polyolefinisch, über das wir gerade reden, dann ist die Verklebung ja halt total unpolar, geht nicht. Aber ich kann es verschweißen. Aber wie? Ja, ich kann zum Beispiel ein großes Teil robust mit dem Roboterdrucker drucken, dann mache ich mir mein Präzisionsteil, was ich irgendwo, wo ich vielleicht meine Seile befestigen muss, im Filamentdruck. Und zusammen bringe ich es mit Heißluftschweißen, mit einem Heißluftschweißgerät, ebenfalls mit einem stoffgleichen Schweißdraht mit 3 oder 4 Millimeter. Dann habe ich drei verschiedene Anwendungen, einmal Großraumdruck, einmal Kleinraumdruck mit schöner Oberfläche und dann das Ganze noch miteinander verbunden. Dass so ein Teil dicht sein muss, ne, bei pulverbasierten Geschichten muss man dann noch infiltrieren, dass das Wasser drin bleibt oder nicht reinkommt. Ja, ja. Sind die dicht. Und das Alterungsverhalten für ein Boot, gerade in arabischen Ländern, das ist dann schon auch eine Herausforderung. Da wird dann halt, dass so eine Oberfläche geht dann schon mal an die 100 Grad ran. Ne? Gut, anderes Beispiel noch im Automobilbereich, im Motorraum muss man natürlich ein bisschen gucken, wo ist es im Motorraum? Im Luftansaugbereich, also im vorderen Bereich, wo es nass, dreckig ist, und warm darf es schon sein, weil unsere Stoffe ja doch bis 158 Grad Formbeständigkeit haben. Im Bereich, wo Sprit und Öl und Fett, da haben auch diese Werkstoffe laut nichts zu tun. Aber das muss man wissen. Typischerweise Luftführungen. Ja. Und dann für die Tuning-Industrie, wo solche Bauteile mit sensationeller Oberfläche gedruckt werden. Interior-Bauteile natürlich nicht für Serienfahrzeuge ohne Nachbehandlung, aber für Sportversionen gibt's hat auch unser Filamentpartner wunderbare Anwendungen zum Laufen gebracht, die wirklich eine Oberfläche hat, die sieht aus wie gespritzt mit Sandstrahl errotierter Werkzeugoberfläche. Also wirklich richtig gut. Und dann kommen noch die Busse, denken Sie an Corona, wo dann mir ein großer süddeutscher Bushersteller gesagt hat, soll ich für 10 Reisebusse im Jahr noch ein Werkzeug bauen? Das war damals so. Für den öffentlichen Verkehr, das ist ja nicht so eingebrochen, aber es durfte ja keiner reisen. Ja. Und zwischenzeitlich sind logischerweise die Zulieferanten für diese Teile sowieso pleite gegangen. Ja, das kam noch dazu. Und dann druckt man halt auch immer ein Dashboard für einen Bus, der Flammschutz hat, der diese TÜV-Forderung bestehen muss. Das Teil darf im Brandfall zerstört werden, aber es darf nie tropfen. Dass der Verletzte am Boden liegt, dass dem nicht das Polymer in den Hals tropft. Das ist gelöst, das ist sehr, sehr herausfordernd, aber es ist gelöst und zugelassen. Oder bei Stoßstangen für LKWs, für Busse, die man aus solchen Werkstoffen drucken, dann ist es spannend, dass man mit diesen Werkstoffen, das sind mittelsteife Olefine im E-Modul zwischen 500 und 800, die wurden mal für LKW-Stoßstangen entwickelt. In der Zwischenzeit machen wir aus ähnlichen, sogar identischen Werkstoffen orthopädische Anwendung, weil sie einfach nicht kaputt gehen, weil sie eine brauchbare Steifigkeit haben. Ja, und unzerstörbar sind. Ne? Das ist schon gut. Und dann kommen wir vielleicht noch zu Dämpfungspolymeren. Da gibt es einen Riesenmarkt, wo wir für einen großen Partner schon große Mengen machen. Dämpfungspolymere sind meist weiche Polymere, die bis zu 98% Energie aufnehmen. Wir beschreiben das in den Datenblättern mit Rückprallelastizität. Das heißt, man lässt einen Hammer auf das Bauteil fallen und je nachdem, wie viel es zurückfällt, da gibt es dann in Kürze auch noch ein kleines Video, machen wir vielleicht auch noch zusammen, wo man das einfach sieht, wenn man eine Kugel aus einem Gummi fallen lässt, dann bleibt die liegen wie eine Bleikugel.
Ja, ich habe das gesehen in diesem Video.
Das gesehen. Ja.
Man glaubt, dass die Kugel extrem nachfedert, aber
Ja.
die bleibt da liegen wie so ein nasser Sack. Also.
Und die zweite Kugel, die aus einem typischen TPE ist, der dann halt 50 bis 70% Rückprall, ne?
Ja.
Und das heißt, die Energie wird zurückgegeben. Und diese Dämpfungspolymere sorgen dafür, dass der Mopedfahrer, wenn er stürzt, eben überlebt, weil die ganze
Ja.
Energie geht in sie, in das, ne, Bienenwaben-ähnliche Struktur, die er unterm Kittel trägt. Das kann man natürlich jetzt auch übertragen auf Militär, auf Polizei, auf Sicherheitskräfte und auch auf Geräte, die vor Schock geschützt werden müssen. Kann auch sein, dass es mal eine Hartweichverbindung gibt. Ja, gedruckt oder gespritzt. Hartweichverbindungen kann man auch drucken, ne,
Ja.
wo eben einfach Energie aufgebracht werden muss. Im Moment haben wir von 25 bis 70 schon eine ganz ordentliche Palette. Ja, und dann noch die eben Großbauteile immer für Maschinenbau, Landwirtschaft und die Bauindustrie. Da geht es mehr um die totale Robustheit, ich nenne das immer Unzerstörbarkeit. Da kommen auch die Videos, die es so im Netz gibt mit unseren Werkstoffen, wo einer mit 5 Kilo Hammer versucht, ein Boot zu zertrümmern, was ihm nicht gelingt. Ja, das ist dann in dieser Branche das Übliche, wie man Impact beschreibt. Es ist eindrucksvoll. Dann kommt Dämpfung dazu bei unterschiedlichen Temperaturverhalten. Da haben wir sehr viel Know-how, weil wir jahrelang diese Produkte produzieren. Und natürlich die hohe Anforderung an die Lebensdauer bei Maschinen. Und da geht es halt oft auch mal um ein Einzelstück. Ne? Und das ist, ja, die zentrale Aussage ist eigentlich, dass Funktion und Performance stehen vor Optik und Materialpreis. Das ist so das Feld.
Absolut. Ja. Du hast jetzt in diesen Beispielen so viele Punkte angesprochen, wo ich glaube, vielen Podcast-Hörerinnen und Hörern so ein Leuchten in den Augen da ist, wenig Schwindung. Dann, man kann Bauteile irgendwo aufprallen lassen und es zerbricht nicht, wenn ich es jetzt in einfacher Sprache sage.
Ja,
Das
richtig.
ganze Thema Temperatur und es hört sich natürlich absolut so an, als wenn das so der nächste Schritt in Sachen Materialien ist, um wegzukommen von seinem Standard PLA, was man zehnfach aus China bekommt für einen günstigen Preis, aber man sich auf Jahre hinweg eigentlich die Bauteile, die man druckt, dann kaputt macht und seinen Ruf im Endeffekt auch kaputt macht dabei. Also ich war schon immer dafür, ein gutes Material zu wählen. Und was du auch gerade eben gesagt hast, dass einfach nur Kohlefaser in ein Material reinzupacken, absolut nichts bringt. Dieses Allheilmittel im 3D-Druck war das ja früher. Pack ein bisschen Gloss, Kohlefaser und Glasfaser rein und hält es doppelt. Ich glaube, über den Punkt sind wir weit drüber hinaus, weil die Anwendungen sich verändert haben. Und wenn natürlich so ein Material eine bestimmte Performance bringt, dann ist auf einmal dieser Stressfaktor auch weg. Ich sag mal so, Bauteile auch gut mit einem größeren Drucker verarbeiten zu können. Es gibt ja günstige Drucker, und die meisten arbeiten nicht damit, weil die Komponente nicht dazu passt vom Material her. Und dann sind alle im Nachgang immer sauer, weil derjenige hat viel Geld bezahlt, das Bauteil ist gerissen und der Dienstleister oder der Anwender hat dann 10-mal so lange gebraucht, um überhaupt was aus seinem Drucker rauszubringen, weil er die ganze Zeit gegen diese Physik, gegen das Material sozusagen kämpft. Aber das habt ihr ganz gut gelöst. Warum kommen die Unternehmen jetzt gerade zu euch und welche Entwicklungen treibt denn diesen Bedarf sozusagen voran, dass die bei euch landen und sagen, hey, ich brauche da was?
Weil der 3D-Druck eigentlich schon in der Industrie angekommen ist, ne? Das kann man schon sagen. Und da steigen die Anforderungen an das Bauteil. Da gibt man sich nicht mit solchen Basiswerkstoffen ab. Die Komplexität der Anwendungen wird größer. Es gibt die ersten gedruckten Hartweichverbindungen, ne? Das kann man sich auch bei unserem Internet unter TechNews angucken. Die Grenzen der Standardmaterialien sind eigentlich bei den meisten Industrieanwendungen weit überschritten. Das ist einfach jetzt dann auch mal erkannt. Und die Low-Shrink-Polymere, das ist deswegen spannend, weil es eben noch zu wenig wissen. Weil jeder sagt, Polypropylen 0% geht doch gar nicht. Ja, vielleicht nur noch mal ganz kurzen Abriss, wie das gehen kann. Ja, beim Polypropylen-Schmilz bei 160, Polyethylen gibt es tiefere Schmelzpunkte und ist Polypropylen erstarrt, dann wird er bei 112 bis 124 Grad. Und auf dem Weg zur Erstarrung, na, das ist viel, großes Delta, ist natürlich ein Riesenpotenzial für Verzug. Ja. Und in unserem Polymer, wenn die Oberflächentemperatur 160 Grad kreuzt, no, Werkzeugtemperatur ist ja typischerweise bei Polyolefinen 30, 40 Grad oder auch kalt, ja, dann ist Ende mit Schwindung. Dann friert die Schwindung bei 160 Grad ein. Das ist der Grund. Ja, und das dann noch kombiniert mit intelligenten Fasern, die längs quer nicht so große Unterschiede haben wie Standardfasern, kommen wir zu diesen sensationellen. Eigentlich kein Hexenwerk. Gott sei Dank haben wir es patentiert. Aber technisch logisch, dass die Schwindung beim Abkühlen einfach einfriert. Das ist schon richtig gut. Und ja, und daraus kommt natürlich auch aus der Industrie kommt natürlich auch ein wirtschaftlicher Druck und da ist es dann doch häufig wichtiger, dass es funktioniert und dass man nicht nur probiert. Ne? Aus diesem Phase sind wir raus. Fassen wir es zusammen, der Trend geht eigentlich weg vom Standard zum Spezialpolymer.
Ja. Und zwar ganz klar in Richtung Schwindungsvermeidung, Dämpfungsverbesserung, Temperaturbeständigkeit. Ich glaube, all die Dinge wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen in der Hinsicht. Also immer wenn das ein Thema ist, dann muss man absolut zu euch kommen, ne?
Immer willkommen, gerne.
Okay. Kannst du uns so ein konkretes technisches Beispiel geben, wie sich eine solche Materialoptimierung auch wirklich so in der Praxis jetzt auswirkt?
Das ist eigentlich in der Regel geht es so vor sich, dass der Kunde bei uns anklopft, wir ihm dann zum Beispiel unsere Anwendungsbeispiele schicken und erst dann, wenn er Interesse hat, eine ähnliche Präsentation, die auch mit technischen Teilen, technischen Fakten hinterlegt ist. Warum? Und auch mit diesen technischen Fakten ist es nicht ganz banal. Das ist schwer für Nicht-Insider oder eigentlich fast für jeden, diese Masse an Informationen zu verarbeiten. Ja, wenn sie dann die Bildergalerie bei uns sagt, ja, ich möchte zu denen mal die Listen haben, dann kommt eine ähnliche Präsentation mit eben technischen Einzelheiten. Aber dann übersieht man zum Beispiel die Schwindung oder man übersieht die HDT, die Wärmeformbeständigkeit. Ja, drum ist es unser Wunsch, kurzer Anruf, kann auch mal kurz und knackig sein, kurze Mail, dann kommt die Antwort von uns, welches Material wir am Fokus haben. Dann sagt der Kunde, ich hätte aber gern im Spritzgussbereich eine Type, die ist ähnlich wie XY. Dann gehen wir eben in die Campus oder andere Datenbanken, ziehen uns das Produkt raus, stellen es in der Gegenüberstellungsliste. Das heißt, wir machen es dann dem Kunden auch einfach, wenn er uns auch die Fakten nennt. Darum sind wir wieder bei der Kommunikation. Das heißt, da ist ein Wettbewerbsprodukt, was er nicht drucken kann und dann nebendran unsere zwei, drei Alternativen. Und dann geht es in die erste Bemusterungsschleife und wenn die nicht funktioniert, wir können da 25 Kilo fast jeden Stoff machen. Ja, es dürfen aber auch 5 Tonnen pro Lieferung sein. Ne? Das ist so der Bereich, wenn einer sagt, 1000 Tonnen, das war, muss ich jetzt mal Luft holen und schauen, wie wir das hinkriegen. Geht auch, geht dann halt über Partner, ne? Über Toy Compounder, über eben Lohnpartner. Also da ist schon alles machbar. Und so kommen wir dann relativ schnell auch zu einer Lösung. Es muss natürlich immer die Bereitschaft da sein, diese Erprobung auch mitzumachen. Aber es geht dann schon zügig. Ja? Aber die Anforderungen, das ist jetzt ein Punkt zu dieser Frage, die, glaube ich, noch offen ist. Wie sehen der konkrete Lösungsansatz an. Ich habe noch vergessen, nochmal darauf hinzuweisen, es fängt ja immer mit dem OEM an. Ne? Nicht mit der Düse, was kann ich gut drucken, sondern was für ein Teil, welchen Hebel, welchen Schaltknauf, welche Lüfterklappe, was auch immer, welches Elektrobauteil. Das heißt, der Einstieg ist immer bei dem, der das Teil endlich einbaut in das Fertigprodukt, in das Auto, in den Lichtschalter. Ja, und dann versuchen wir eben einen Datenblatt zu finden und weiterzumachen, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Dann natürlich die Auswahl der Fertigungsverfahren und ja, und immer wieder die Optimierungsschleifen über Schwindung, Dämpfung, Temperaturbeständigkeit und mechanische Eigenschaften. Ne? Und die Validierung dann über das technische Datenblatt, ne? Übers technische Datenblatt, was bei uns im eigenen Technikum erstellt wird. Die Reproduzierbarkeit ist dann relativ hoch. Und nach der dritten Produktion, wenn es ein neu gemachtes Material ist, werden festgenagelt. Ja, und dürfen dann auch nicht mehr verändert werden. Da kommt bei uns ein Zeichen davor, da steht BX, das heißt experimentelle Produktion. In der Phase darf man noch optimieren. Und wenn das dann optimiert ist, dann darf ich ohne den Kunden fragen nichts mehr ändern. Und damit hat man ein sicheres Produkt. Man hat jemand, der dafür haftet, ne? Kaufen Sie Filament irgendwo, wo Sie mal wissen, wer es produziert hat, wer das Polymer gemacht hat. Also insofern ist das dann wirklich eine industrielle Vorgehensweise, die ich ja mein Leben lang geübt hat. Dann kommt die Abschlussphase mit der Testphase beim Kunden und dann ist die Anwendung eigentlich erledigt. Also in Serie, ne? So wird es häufig gehen.
Ja. Du hast so das Thema vorhin angesprochen, dass die Unternehmen offen dafür sind, sich eine Lösung auch zeigen zu lassen, weil meistens denkt man sich so, ja, was will der uns jetzt da noch erzählen? Ja. Wir wissen ja eh schon alles, wir haben alle anderen abgeklappert, das hat da auch nicht funktioniert. Okay. Ich glaube, die Offenheit ist so das Wichtigste dabei. Wenn wir jetzt aber nochmal die wichtigsten Erkenntnisse jetzt aus unserem Podcast mitnehmen für die Unternehmen, die Probleme mit ihrem Material haben, was sollten die absolut jetzt verstanden haben?
Dass es möglich ist, mit einem mittleren oder kleineren Partner, wie wir einer sind, eben sich seine maßgeschneiderten Lösungen eben zu realisieren und dann auch in die Serie übergehen zu lassen, wenn die Stückzahl mal so groß ist, dass ich mit 3D-Druck nicht mehr weiterkomme. Das ist eigentlich, aber wichtig ist wirklich immer die Kommunikation. Darum habe ich auch den Satz, dass der Erfolg eine Funktion der Kommunikation ist, immer noch mit. In meiner Präsentation ist es wirklich so. Wenn die Partner bereit sind, einzusteigen, die Anforderungen, es ist in manchen Industriebereichen ganz schwierig. Am schwierigsten ist in der Verteidigungsindustrie, da kriegst du keiner ins Rohr, ne? Ja, weil ja alles geheim ist, ne? Verstehe ich auch. Genau. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber wenn ich nicht weiß, was der Kunde braucht, kann ich ihm auch nichts raussuchen, ja?
Ja.
Und, der Markt ist wirklich, wenn man die Volumina anschaut, die stecken halt mal auch bei den teilkristallinen Werkstoffen. Ne? Das ist Nummer eins, ist einmal Polyethylen, da kommt irgendwann Polypropylen und dann kommt Polyamid. Und diese technischen teilkristallinen Werkstoffe spielen eine riesig große Rolle und die waren bisher aber, ich habe gestern Abend noch einen Podcast von irgendeinem Influencer angeguckt, der sagt, Polypropylen kann man nicht drucken. Ne? Weit gefehlt. Das ist jetzt kein Polypropylen, aber ein HPO, ein High-Performance-Olefin. Das kann ich besser drucken als alles, was er bisher gesehen hat. Ja, besser als PLA von der Maßhaltigkeit und Mischwindung 0 bis, du hast schon gesagt, Maximum 0,2. Das ist schon was. Ne? Aber das muss die Welt wissen und darum bin ich dir dankbar über das, was wir heute machen, dass wir dafür sorgen, dass es die Welt auch weiß.
Absolut. Ich bin ganz begeistert, dass du dieses Boot-Thema angesprochen hast, weil dort habt ihr ja ganz große Fortschritte gemacht. Wie entstehen bei euch denn solche Fortschritte, wenn man das so sieht? Weil das ist ja ein Rieseneffekt, von Beginn an mit einem Material zu starten, dann sich in den Kopf zu setzen, Boote zu drucken. Das war am Anfang auch für mich so. Wer braucht ein gedrucktes Boot? Das ist das Erste. Jetzt habe ich da mehr Hintergrundwissen, ne? Aber die Boote werden wirklich gedruckt und da muss ja richtiger Fortschritt in bestimmten Schritten sein mit viel Kommunikation. Da habt ihr ja auch so euer eigenes Vorgehen. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen.
Gut, da haben wir auch allein für das Thema haben wir eine eigene Präsentation, ne, wo wir die ganze Geschichte, die ersten Boote sind ja auch nicht aus Polyolefin gedruckt worden, ne, sondern in USA, in Maine, glaube ich, war das, an der Uni, die auch so eine Uni haben mit maritimen Einrichtungen, wo man auch Wasser hat, wo man das Boot balancieren kann, wo man die Schwimmfähigkeit und die Ausbalancierung prüfen kann. Mit was hat man angefangen? Natürlich mit PET, ne? So in Geschichten im PET-G, ne? Schöne Boote, ne? Irgendwie schöne Boote, ne? Aber wenn in Abu Dhabi die Sonne drauf scheint, dann muss man es halt mit dem Wasserschlauch gießen, dass es seine Formbeständigkeit nicht verliert, ne? Das ist so, und in der Kälte, der Impact ist miserabel, ne? Ist einfach miserabel. Und wir haben dann so maßgeschneiderte Werkstoffe, aber da gehört jetzt die Kommunikation dazu. Wenn der Kunde mir sagt, das fing es ja auch an, dass jeder gesagt hat, das ist HDPE. Weil aus HDPE werden Boote mit Platten hergestellt, ne? Wo die Ästhetik, das sind keine Yachten, sondern das sind Arbeitsboote, wo die Ästhetik keine Rolle spielt, hat man HDPE geschnitten, gefräst, zusammengeschweißt mit den üblichen Heißluftschweiß, klappt sensationell gut, aber da schrauben dann halt 10 Leute 5 Wochen, bis dann so ein Ding auch fertig sind, wird geschliffen, gefinisht. Und jetzt kommt einer ums Eck und sagt, ich gehe an den Drucker, ich kipp am Freitag meinen Rohstoff in den Container. Einer sollte dabei sein, wenn man was abreißt. Und am Montag steht das Boot da. Mit Eimern. Ja. Das ist schon sensationell. Und alle Nachteile, ne, die Wärmedehnung ist halbiert durch Fasern. Der Impact, das jetzt im Vergleich zu Polyethylen ganz dramatisch. Weil Polypropylen wird spröde bei 0 Grad, ist erlötigt. Wir haben bei minus 30 Grad noch guten Impact. Das ist aber wirklich ein Geben und Nehmen und eine, gerade am Anfang. Jetzt geht's wirklich nur noch um Feintuning. Soll man noch einen Synergisten mit reingeben, der noch, ne, die langfristige Stabilisierung optimiert. Was macht man mit UV und so? Also da ist Feintuning nicht ausgeschlossen, aber zu 99% ist das Produkt einfach fertig. Ja, das dauert manchmal Jahre. Ja, und wenn das ein Partner macht, dann sind wir auch dankbar, wenn er dann diese Produktfamilie in der maritimen Industrie eben für uns mitverkauft. Ja, ja, alles andere ist natürlich, das ist jetzt wirklich auch ein großer Brocken und das sind schon Produkte, ja, die richtig Erfolg geworden sind. Sind zwei Firmen draus entstanden. Ne?
Das ist schon. Und was man vielleicht dazu sagen kann, wenn es beim Boot funktioniert, bei diesen sehr speziellen und rauen, bei so einer rauen Anwendung, du sagtest doch, ich sag mal, Minusgrade, ich sag mal, der volle Aufprall von Sonne die ganze Zeit über, dann natürlich Dreck, Wasser, Salzwasser, dann klappt es auch bei einer einfachen, poplichen Anwendung, die man eigentlich hat. Also eigentlich habt ihr so die schwerste Anwendung zuerst gemacht und jetzt kann man das Material natürlich für viele Anwendungen zusätzlich noch nehmen und das deckt es dazu natürlich noch vollkommen ab, anstatt man jetzt ein popliches PLA nimmt, in dem Beispiel. Ja.
Jetzt habe ich aber,
Entschuldigung. Ja, gerne. Führ deinen Satz vollends aus.
Ja, ich wollte vielleicht noch hinweisen, dass da die Konkurrenz zwischen den einzelnen Verfahren gar nicht so groß ist, weil sie sich nämlich wirklich unheimlich ergänzt. Es gäbe heute kein Boot, wenn die Firma Grautz nicht die Filamente vorher gemacht hätte, ne? Das ist wirklich, der Einstieg ist oft über die Filamente. Und dann werden dann Filamente gedruckt, dann wird Glasfaserverstärker von 15 bis 40. Wir haben jetzt die ersten hochverstärkten Filamente, auch Schwindung 0 zu 0,05. Ne? Also es geht so weiter in dieser Richtung mit einem E-Modul von 6500, druckbar mit Filament. Ne? Da brauche ich auch immer einen Filamentpartner, in dem Fall Grautz. Und dann später kommen dann die großen Hersteller und sagen, kann ich das auch für meine Landmaschine, für meine autonome Sä- oder Erntemaschine oder auch für Verteidigungsanwendung auch verwenden. Also die Branchen überlappen sich natürlich am oberen Gewicht, wo es eine Grenze gibt, wo alle Granulat- und Filamentdrucker ihre Berechtigung haben, dann kommt halt die nächste Frage, wie ist die Anforderung an die Oberfläche und irgendwann hat man sich dann entschieden für das richtige Verfahren. Aber diese beiden, mir hat mal einer an der Uni hier um die Ecke gesagt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Filament, das wird in Zukunft alles von Granulat weit gefehlt. Ne? Weil die Drucker sind wettbewerbsfähig, sie können sich Gitterstruktur, sie können Geometrien. Das ist so eine Freude, ne? Und bei den ganz großen Teilen muss man halt immer sagen, kann ich diese Oberfläche akzeptieren? Und es gibt ganz viel, wo ich das akzeptieren kann. Das haben wir gerade alles beschrieben. Deswegen ist es wirklich schön. Und in der Tiefe muss man das eben besprechen und sich dann entscheiden. Und alle diese Verfahren arbeiten zusammen und konkurrieren nur in einem ganz kleinen Bereich. Wenn eine gewisse Teilegröße überschritten ist, ist das einfach fertig mit Filament, ne? Da kommt dann eben die Roboter oder portalgeführten Drucker. Und wenn es eben schön sein muss und präzise und leicht, wir können aus High-Performance-Olefin mit 25% Glas eine Teiledichte von 0,2 machen. Weil sie wunderbare Gitterstrukturen drin haben. Ja. Und trotzdem brechen die Teile nicht. Ne? Also das kann man natürlich mit den robusten, großen Teilen nicht. Und deswegen habe ich große Freude auch an den Partnern und bin auch dankbar, weil wir können es allein nicht machen. Ne? Wir können es ja nicht austesten. Jedes Verfahren hat seine Spezialität, dann kommt das Programm dazu und die ganze Software. Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist die Polymertechnik. Und drum brauchen wir die anderen Partner da mitzumachen und haben einen guten Anschluss gefunden.
Bevor ich jetzt gleich auf meine zwei persönlichen Fragen komme, du hattest bei unserem Gespräch, wo ich bei euch vor Ort war und habe mir das angeguckt, so eine Formel genannt. Vielleicht kannst du auf diese Formel noch drauf eingehen, die sich schon sehr lange durch dein Unternehmertum und auch durch die Dipromat zieht, wo du gute Erfahrungen damit gemacht hast, dass am Ende des Tages auch so ein Boot gedruckt werden kann. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Worte dazu sagen.
Meinst du IK2P?
Ja, weißt genau. Du,
Fleck. Ja, ja. Das ist, weil ich ja auch in anderen auch in Menschenführung ab und zu mal unterwegs bin, haben wir gemeinsam mal die Formel IK2P entwickelt. Was steht dahinter? Information, Kommunikation, Kooperation, Partnerschaft. Das ist der Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Information ist, wenn man jemanden am Rohr hat, am Telefon, ne, und der sich halt über irgendwas informiert. Wenn man zwei Stufen weiter ist und bei der Partnerschaft angelangt ist, hat man es eigentlich geschafft. Und Partnerschaft heißt bei uns, wir haben vielleicht noch einen Vertrag, aber wir gucken immer rein. Ja, man geht auch mal gemeinsam durchs Feuer. Das gehört mir dazu. Wir sind also durchaus loyale Partner und auch das gibt es, dass zwischen Kunden und Lieferanten sich eine Loyalität entwickelt. Und in dieser Partnerschaft kann man sich auch gegen den Markt dann verteidigen. Da kann man dann Vereinbarungen treffen, die wir schon besprochen haben. Man kann Projekte individuell entwickeln und sich eben gegenseitig eine Win-Win-Situation erzeugen. Ja, und das gelingt eben. Und das ist das, was auch Freude macht, ne? Ja, wenn Sie jemand am Telefon haben, wo du musst jetzt nicht in die Geschäftsbedingungen, die musst du nicht angucken, ne? Du kannst dich darauf verlassen, dass der dich nicht über den Tisch zieht und der genauso. Und in so einer, wenn du so eine Grundeinstellung geschaffen hast, da kommt noch ein ganz kurzer Satz dazu, ich mag's aus Freude, ne? Und die hast du dann, wenn du bei einer Partnerschaft angelangt hast, dann musst du dich nicht streiten, dann musst du dich nicht deine Macht aufbauen. Die übliche Vorgehensweise, die man heute in der Industrie sieht, im kaufmännischen Bereich mehr als im technischen, wo es um Fakten und um Lösungen geht. Und dann hast du es geschafft. Ja, und dann kannst du miteinander voranschreiten, kannst neue Entwicklungen machen und dich auch gegenseitig schützen gegen andere. Funktioniert prima. Aber nur, wenn man diesen Weg über Information, Kommunikation, Kooperation, Partnerschaft geht.
Ja. Ich habe das bei euch auch gemerkt, ihr lebt das Thema und ich würde mir sehr stark wünschen, dass sich davon mehr in der additiven Fertigungsbranche und überall, wo 3D-Druck eingesetzt wird, sich was abschauen, weil eine Partnerschaft immer dazu führt, dass am Ende des Tages ein besseres Ergebnis zustande kommt. Noch kurz zu meinen zwei persönlichen Fragen, die ich immer am Ende von der Podcast-Folge stelle. Beantworte mir doch mal bitte die Frage, 3D-Druck ist für mich.
Eines der innovativsten Marktsegmente.
Okay. Was war das beeindruckendste 3D-gedruckte Bauteil, das du je in der Hand hattest?
Ich hatte es nicht in der Hand, ich bin drin gesessen. No? Das ist einmal das Boot und natürlich auch die Helikopterkabine, die wir auch, glaube ich, schon gestreift haben, ne? Die Kubik oder Dennis Hermann heute mit seiner Firma. Das war natürlich auch beeindruckend, dass man eine Helikopterkabine für Simulatoren druckt, dann finisht und am Schluss sieht's aus wie industrielle Großserie gefertigt. Das hat mich schon beeindruckt. Und das sind allerdings dann die Polyamide, die höhere Schleifigkeit mitbringen, die ein bisschen aufwendiger sind natürlich, aber das sind die beiden spannendsten Teile. Und im Filamentdruck waren es eigentlich so, bei uns in der Homepage zu sehen als Distanzgehäuse, was man mit einem glasfaserverstärkten Präzisionspolyamid, unsere Dipromid-Typen, für Oberflächen schaffen kann. Da hat ein Designer, war Herr Blecheimer, glaube ich, heißt er, hat uns erlaubt, dass wir das Design auch verwenden. Es ging für einen Kollegen, der ein Bambulab zu Hause hat, ne? Der hat dann oben drauf seine Spule. Und immer wenn sich da eine Düse verstopft, muss er seinen halben Drucker auseinanderbauen, ne? Dann hat dieser Designer dieses Zwischenstück gedruckt. Jetzt ist das Teil aber größer als der Drucker. Also hat er, ich nenne es Passotechnik oder Lego für Industrie, das Teil in 7 Teile zerlegt, ja. Und dann die Oberfläche sieht wieder aus wie funkenerodiertes Werkzeug, also mit Polyamid mit 25% Glas. Und nachdem Polyamid polar ist, kann man es ganz gut kleben. Und am Schluss mit formschlüssigen Verbindungen, mit dem X oder mit dem V oder einem alten Schwalbenschwanz, man steckt einfach die 7 Teile zusammen. Wenn es da passt, auf dem Kleber rein, dann habe ich so ein Teil, welches, wie gesagt, größer ist als der Bauraum im Drucker, kann das oben draufstellen und meine 3 bis X-Spulen da oben platzieren. Das hat mich wirklich, auch diese Bautechnik oder diese Konstruktion, dass man große Teile herstellen kann mit einem kleinen Drucker, indem es dann einfach in dem Fall verklebt, weil es eben polare Werkstoffe lassen sich wunderbar kleben. Das ist schon für mich eine gute Geschichte. Es waren so die wirklich die beeindruckendsten, auch von der Oberfläche, weil doch ab und zu mal einer kommt, der mich fragt, das kommt dann aus der Feinwerktechnik, kannst du auch H7? Ich bin Werkzeugmacher, ich weiß es, die Presskassung, wo man die Stifte in gehohnte Löcher, gehärtete, polierte Stifte drückt, um die Werkzeugseiten aufs Hundertstel zu fixieren. Das geht natürlich nicht, ne? Sowas ist nichts für 3D-Druck, ne? Na, weil die Oberflächen sind robust und die Präzision ist nicht die gleiche wie bei geschliffenen und verpressten Anwendungen. Das ist, dafür können Sie im 3D-Druck ganz andere Teile machen, wo jeder Spritzgießer sagt, um Himmels Willen, da gibt's Spannungsrisse, da gibt's Einfallstellen, ne? Nur weil ich dick und dünn habe, spielt überhaupt keine Rolle. Machen Sie halt eine Gitterstruktur rein und machen mit der Gesamtteiledichte von 20%, 30%, 40% die unmöglichsten Wandstärken. Das heißt, der Konstrukteur muss auch anders denken.
Ja, ja. Das waren richtig gute Beispiele, die du da gebracht hast. Ich finde, wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt. Da war jetzt einiges dabei. Jeder, der jetzt darüber nachdenkt, in Zukunft keinen Stress mehr zu haben bei großen Bauteilen, beim Thema Schwindung, Dämpfung und all den Sachen, die da dazugehören, womit man sich sonst immer den Kopf zerbricht, der darf sich gerne bei dir melden. Wir werden die Informationen natürlich in die Shownotes packen. Du bist auf LinkedIn aktiv, da kann man dich anschreiben. Aber ich glaube, der beste Weg ist, dich einfach anzurufen und mit dir ein offenes Gespräch zu führen, damit du wirklich verstehst, wie du dort weiterhelfen kannst. Ne?
So ist das.
Ja, dann Uwe, hat richtig Spaß gemacht. Schön, dass du dabei warst. Und ich gehe davon aus, dass wir nochmal eine Podcast-Folge machen, vielleicht in der nächsten Zeit, über ein, zwei Spezialthemen nochmal.
Noch ganz viele Ideen dafür. Das wird weitergehen, ne? Ja. Nochmal vielen Dank, Johannes. Die Führung des Gesprächs hat auch viel Freude gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn wir das in der einen oder anderen Form, ob das Dämpfung ist, ob das jetzt hochverstärkte Filamentwerkstoffe sind oder Spezialpolyamide, das werden wir uns dann gemeinsam raussuchen. Aber wir haben noch ganz viel Stoff.
Ja, wunderbar. Also, dann bis zur nächsten Podcast-Folge.
Dankeschön und gute Zeit und bis bald. Tschüss.